Hier ist RNF. RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Guten Morgen, Heidi und Wolfgang.
Ja, guten Morgen, Anna.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich würde sagen, wir starten heute auch gleich mit Good News aus unserer ersten Kategorie, nämlich
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Genau, nämlich in unserer ersten Kategorie gibt es Spannendes zum Thema Lockerungen. Nachdem Dänemark ja, sage ich mal, jetzt schon alle Corona-Maßnahmen aufgehoben hat, geht es jetzt auch in Österreich weiter. Nämlich die 2G-Kontrollen im Handel und in der Gastronomie sollen fallen. Und nämlich der 12. Februar im Handel und 19.02. in der Gastronomie. Das heißt, es wird dann nach 3G gefahren in Gastro und Tourismus ab dem 19. Februar. Und ja, die PCR-Tests werden, wie gehabt, dort 48 Stunden gültig sein und die Antigen-Tests 24 Stunden.
Wobei, Anna, es gab schon wieder neue Meldungen, dass speziell in Gastro und Tourismus manche Bundesländer, weil bei uns ist es ja so geregelt, dass jedes Bundesland quasi seine eigenen Regeln aufstellt, mehr oder weniger. Wir sind ja ein riesengroßes Land, deswegen macht das Sinn.
Ja,
und die wollen bei 2G bleiben.
Okay.
Und was natürlich, FFP2-Masken bleiben ja auch natürlich, darf man auch nicht vergessen. Ich meine, im Handel ist natürlich wirklich wunderbar, dass jetzt 2G fällt, weil man bedenke, die Händler und Händlerinnen haben aufgrund dieser 2G-Regelung bis zu 350 Millionen Euro Umsatz in der Woche verloren. Beziehungsweise, wenn man sich das vorstellt, in Wien sind es beachtliche 73 Millionen Euro wöchentlich. Also ich meine, das ist schon eine große Stange Geld. Ja,
genau. Ja, ja, in Deutschland ist es so, da gibt es ja auch Bundesländer. Und das erste Bundesland und das nördlichste gleichzeitig, nämlich Schleswig-Holstein, die werden jetzt ab dem 9. Februar ebenfalls wieder zurückgehen zur 3G-Regel und sozusagen das allen Kunden ermöglichen, einkaufen zu gehen. Und da werden auch weitere Beschränkungen fallen, Stadion und so weiter und so weiter. Schleswig-Holstein grenzt ja unmittelbar an Dänemark. Du hast es gerade gesagt, da ist alles gefallen am 1. Februar. Und ich bin jetzt gespannt, ob das dann, also und in anderen Bundesländern wird das auch diskutiert. Ich bin jetzt gespannt, ob es eine Art Shopping-Tourismus gibt, dass möglicherweise Menschen, die in Hamburg wohnen und die teilweise nur 5 Minuten fahren müssen, dann sind sie in Schleswig-Holstein, ob die dann sozusagen darüber fahren, weil ihnen das dann angenehmer ist und weil sie Nachholbedarf haben, wenn sie vorher als Ungeimpfte da nicht rein durften.
Und positiv geht es auch weiter, nämlich auch andere große Modeanbieter haben, auch wie wir letztes Mal schon berichtet haben, auch wieder Quartalsberichte preisgegeben.
Ja,
Wolfgang, noch
genau.
Positives zu melden an der Front.
Ja, also die Firma H&M, ist ja eine der weltgrößten Modehändler, hat jetzt seine Jahresergebnisse und viertes Quartalergebnisse gemeldet und haben zu vermelden, dass sie einen Jahresumsatz von rund 18,9 Milliarden Euro erreicht haben. Das sind 12% mehr als im Vorjahr. Die Online-Umsätze dabei wurden um 30% auf rund 6,1 Milliarden gesteigert. Also das heißt, H&M erwirtschaftet heute schon rund ein Drittel seines gesamten Umsatzes online. Damit liegt H&M immer noch unter dem spanischen Rivalen Inditex und besonders Zara, die bereits 2020 einen Online-Umsatz von 6,6 Milliarden Euro geschafft hatten. Aber die natürlich jetzt auch deutlich gesteigert haben werden, aber die offiziellen Zahlen kommen erst in der nächsten Woche. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber was beiden gemeinsam ist, obwohl nicht alle Stores geöffnet waren, konnte man im Online-Bereich sozusagen sehr stark kompensieren und da hat man eine klare Strategie, wie man auch Zukunft wachsen möchte. Bei H&M sind 321 Stores dauerhaft geschlossen worden, 104 sind neu eröffnet worden, besonders in neuen Ländern, in denen man noch nicht vertreten war. Und für das nächste Jahr sind weitere 240 Schließungen und 120 Eröffnungen geplant, also jetzt für das Laufende. Also das heißt, es setzt sich fort, dass das Filialnetz sozusagen ausgedünnt wird und die unprofitablen und nicht in Größen passenden oder die sich überlappen mit anderen und dann, wenn es auch der Vertrag zulässt, dass sie aussortiert werden und dafür dann eben im Online-Bereich sozusagen das Wachstum kommen soll. Viele Schließungen gab es in China, wo H&M ein besonders schweres Jahr hat. Das ist kein unwichtiges Land, denn China hat man insgesamt so viele Stores wie auch in Deutschland zum Beispiel. Und Deutschland war immer der stärkste Markt. China ist nicht der stärkste Markt, aber da hat man sehr viel Umsatz verloren, weil man sozusagen von der Regierung und von der Bevölkerung teilweise boykottiert worden ist. Denn H&M hat sich klar geäußert, dass sie sozusagen in einer bestimmten Region in China nicht mehr produzieren lassen wollen und um die Uiguren dort zu schützen. Und das hat die chinesische Regierung nicht akzeptiert. Ne? Ob das irgendwann mal wieder in Balance kommt, ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Aber man wird sehen. Man muss dann eben in anderen Ländern sozusagen das Geschäft kompensieren. Man hat eine Zielsetzung, dass man bei H&M bis zum Jahr 2030 seinen Gesamtumsatz verdoppeln will. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Das würde bedeuten, dass man dann irgendwie so bei rund 38 Milliarden Umsatz liegt. Und dazu soll natürlich, wie gesagt, das Online-Geschäft sehr stark beitragen. Und man hat unglaublich viele Projekte bei H&M in der Pipeline und schon in der Umsetzung, die man nicht in allen Stores ausrollen kann, aber die man ausprobiert. H&M hat, nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, hat ja sein Loyalty-Programm schon aufgesetzt, was in alle Länder ausgerollt werden soll. Die wollen noch mehr Zahlungsoptionen geben, die machen einen digitalen Kassenbon, die wollen für im Online-Bereich nächsten und Express-Tag und Express-Lieferung ausprobieren, so wie das Amazon auch macht. Die haben eine Möglichkeit, dass man mit seinem Smartphone einen Artikel im Store findet, Scan and Buy, also selber die Ware einscannen und nach Hause gehen und damit bezahlen. Dann gibt es Self-Service-Checkouts und Augmented Reality wird ganz stark umgesetzt, insbesondere bei H&M Home. Und man kann teilweise auch Ware ausleihen. Also das sind alles Projekte, die H&M noch nicht in allen Stores eingeführt hat. Aber das zeigt, dass man sehr innovativ ist, um das ehrgeizige Ziel für das Jahr 2030 zu erreichen. Also da haben wir noch ein bisschen was zu berichten in den nächsten Jahren.
Ja, die haben Großes vor. Super spannend, ja. Genau. Ja, die haben ja auch in Berlin haben die auch ihren Innovation Hub mit, glaube ich, einer Handvoll Leuten, habe ich auch letztens gehört. Also da sind richtig, richtig spannende Projekte, die da Test and Try machen. Ja. Auch wenn dann vielleicht nicht andere umgesetzt werden, aber finde ich gut, so ranzugehen auch.
Also stehen bleiben ist keine Alternative, das ist das Gute. Dass nicht alle Innovationen in jedem Land und in jedem Store passt, das kann man sich natürlich auch leicht vorstellen. Bei 4.500 Stores geht es eben nicht so one fits all, aber ich finde es gut, dass da so viel ausprobiert wird. Ne?
Ganz wichtig, Stillstand ist Rückschritt.
Ganz genau, ja. So, ein anderes Unternehmen, nicht in der vergleichbaren Größenordnung, aber trotzdem weltweit bekannt, nämlich die Firma Levi's, hat ebenfalls seine Zahlen für das letzte Geschäftsjahr veröffentlicht. Da stieg der Umsatz um 29% auf insgesamt 5,8 Milliarden Dollar und hat damit das Level von 2019 auch wieder erreicht. Der Gewinn stieg sogar überproportional auf 12,4%, das sind 8 Punkte mehr als 2020, und es ist nochmal ein Schritt etwas höher als im Jahr 2019. Die Direct-to-Consumer-Umsätze, das heißt also eigene Stores und online, stiegen überproportional und besonders im letzten Quartal. Ja. Dagegen der Großhandel wuchs nur um 1%. Also man könnte sagen, dass man in den eigenen Levi's-Läden vielleicht irgendetwas besser gemacht hat, als die Partner das gemacht haben. Ich vermute mal, das ist insbesondere das Thema Verfügbarkeit, aber auch sicherlich Warenpräsentation und Innovation, die man in den Levi's-Stores ausprobiert, haben offensichtlich dazu geführt, dass man in den eigenen Stores besser performt, als die Partner das machen. Aber wie gesagt, Levi's, erfolgreiches Jahr. Und wir müssen uns dann glücklicherweise keine Sorgen machen, dass wir keine Levi's Jeans mehr bekommen.
Ja, welcome back. Welcome ja, back, Levi's, genau. To 2019 Levels. Schön zu sehen.
Ja.
Sehr cool.
Ja, und sehr dann cool. Kommen wir hier zu französischen Luxuslabels, ne?
Ganz genau, Wolfgang, ganz genau. Diesmal habe ich ja ausnahmsweise auch ein paar Zahlen zu berichten. Und zwar ist es nämlich so spannend gewesen in den letzten beiden Jahren, wenn man gesehen hat, ich bin ja immer in meinen Retail-Touren unterwegs im Center gewesen, und es gab immer genau ein Geschäft, wo immer eine Menschenschlange davor stand, sofern halt geöffnet. Das war der Louis Vuitton Store. Und jetzt wissen wir auch, warum die Zahlen so gut sind, weil offenbar war das auch in anderen Städten der Fall und auch natürlich online. Also Louis Vuitton, Moët Hennessy, also dieser Konzern verzeichnete einen gewaltigen Umsatz 2021, nämlich von 64,2 Milliarden Euro. Und das ist jetzt ein Plus von beachtlichen 44% gegenüber 2020 und ein Plus von 20% gegenüber 2019. Das organische Umsatzwachstum betrug 36% im Vergleich zu 2020 und 14% im Vergleich zu 2019. Das Unternehmen hat eine Pressemitteilung herausgegeben, und in dem steht, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe von 22% im vierten Quartal im Vergleich zu 2019 das beschleunigte Wachstum seiner Aktivitäten widerspiegelt. Insbesondere natürlich, welche Kategorien? Fashion and Leather Goods. Die haben ein organisches Umsatzwachstum von beeindruckenden, würde ich jetzt einmal sagen, 51% im Vergleich zu 2019 gebracht. Also, ich glaube, da hat sich viel bewegt, da hat sich viel getan, und um diesen Konzern brauchen wir uns jetzt keine Sorgen machen.
Nee, à la Bonheur.
Ganz genau.
Um das typisch in der Sprache auszudrücken, ne?
Naja, sprachlich habe ich habe ich da so meine Beeinträchtigungen diesbezüglich. Aber dafür habe ich noch einen schönen Punkt gefunden, nämlich einen Herzenspunkt, wo Menschen im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja auch einmal was Schönes, dass wir davon berichten können. Und zwar beim Level Golden Goose. Und zwar, die sagen, das Herz von Golden Goose sind die Menschen. Und das ist doch eine wichtige Aussage, die auch in Italien für das Top Employee 2022 gereicht hat. Die wurden jetzt dementsprechend als Top Employee 2022 ernannt und haben aber auch natürlich die Aufmerksamkeit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegeben. Sie wollten eine Atmosphäre schaffen, wo sich alle wohlfühlen, wo sich jeder persönlich und beruflich entwickeln kann und die Erfüllung finden kann. Und das ist, glaube ich, auch ein schöner, toller Punkt.
Nee, ich wollte nur sagen, ich finde das neben den wirtschaftlichen Daten, finde ich das immer sehr gut, wenn Unternehmen auch Aktionen machen, nicht Aktionen, sondern wenn die sozusagen nachhaltig auch dazu beitragen wollen, dass die Mitarbeiter gerne in einem Unternehmen arbeiten, weil der Arbeitsmarkt ist schwierig genug und du kannst ja das ja als Arbeitnehmer heute aussuchen, wo du hingehst, und du wirst nur dann irgendwo hingehen, wenn du weißt, da ist ein Arbeitgeber, der sich Gedanken macht, der dich unterstützt, der dich weiterentwickelt. und nicht jemand, der bei dem du Nummer 381 bist und ich weiß, deine Chefs nicht wissen, wer du bist. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja. Deswegen ist auch gut, dass wir sowas berichten können.
Genau.
Ja. Und auch für den Kunden ist es spannend. Ich war begeistert von dem Store in Mailand, den die haben. Also es war wirklich auch eine super Shopping-Experience. Die hatten auch auf der Fläche dann, sage ich mal, so Personalisierungsecken, wo man die Schuhe personalisieren konnte. Und in einem Bereich war wirklich wie so eine Waschküche installiert. Da sind dann ganz viele alte Waschmaschinen rumgestanden. Da sind die Schuhe von der Decke gehangen. Also es war sehr Instagrammable und ist mir wirklich im Kopf geblieben als einer der coolsten Stores auf meiner Mailand-Tour letztes Jahr.
Sehr cool. Auch in Wien, wenn du jetzt wieder nach Wien kommst, Anna, du kennst den Store Bauermarkt, der Gelanskongasse, gleich beim Hohen Markt. Und der ist ja auch ganz toll, also ja. Mit Spiegel, mit Neon etc. Also auch immer ganz schön, dort hineinzugehen und sich dort Inspirationen zu holen und natürlich das eine oder andere Stück zu ergattern.
Sehr gut. Ja. Die lassen sich was einfallen aus der Fläche.
Ganz
dann würde
genau.
Ich sagen, gehen wir mal in unsere nächste Kategorie über. Wir sind ja im Februar, das heißt, wir wissen, Retail-Stores machen jetzt nicht so viele auf im Januar und Februar. Aber Heidi, du hast trotzdem etwas in unserer nächsten Kategorie ergattert, nämlich
Neueröffnungen und neue Formate.
Ja, ganz genau. Und das ist eine schöne Kooperation, wie ich finde, nämlich vom Fast-Fashion-Unternehmen Zara. Das Unternehmen hat sich mit der Modedesignerin Susan Fang zusammengetan. Es wurde eine Kapselkollektion für das neue Jahr entwickelt. 2022 steht ja für ein Viertel der Weltbevölkerung im Zeichen des Wassertigers. Das neue Jahr hat ja, wie wir wissen, am 1.2.2022 in China ja begonnen. Und für diesen Markt, für den chinesischen Markt, gibt es eben diese Kapselkollektion von Susan Fang mit rund 22 Kleidungsstücken für Damen und Herren, Kinder und auch natürlich Accessoires. Und die sind in ausgewählten Stores wiederum erhältlich. Die Künstlerin Susan Fang wurde ja inspiriert von Liebe zur Familie, zur Natur. Man sieht dann auch schön, dass ihr wichtig ist, das Handwerk, die Tradition. Also sehr aufwendig gemacht, so in Pastelltönen. Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Also kann man wirklich, also eine tolle Kooperation. Voriges Jahr gab es ja eine ausverkaufte Kollektion mit dem südkoreanischen Label Ada Error. Und die jetzige quasi schließt dann auf das hinan. Und vielleicht wieder ausverkauft, wie im Jahr zuvor. Wir wünschen es dem Unternehmen.
Dann switchen wir in unsere nächste Kategorie. Da hat sich ein bisschen mehr getan in den letzten zwei Wochen als auf den Flächen, sage ich mal.
Neues aus dem Metaverse.
Nämlich, genau, in unserer Kategorie Metaverse berichte ich oder habe ich was Spannendes gelesen, nämlich über das Unternehmen Obsess, welche bereits virtuelle Online-Stores für Christian Dior, Ralph Lauren, Fendi und andere erstellt haben. Die präsentieren nämlich Ergebnisse einer Umfrage, die das Gefühl rund um das Shoppen im Metaverse verdeutlichen soll. Und zwar gemäß des Reports The Metaverse Mindset Consumer Shopping Insights kauften 70% derjenigen, die einen virtuellen Store besuchen, dort auch ein. Also eine 70%ige Conversion Rate im Metaverse Store.
Wow.
Davon können andere nur träumen,
das
genau.
Kann man sagen, ja.
Und top of the list sind die Millennials, nämlich 77% der Millennials, die den Store besuchten, kauften dort auch ein. Mit rund 70% dann der Gen Z und dann dicht gefolgt auch von 67% der Gen X-Shoppers. Laut Studie haben 3/4 der Gen Z bereits digitale Produkte in Spielen wie Accessoires, Skins, da kann man ja auch den Avatar so heute kaufen, Textilien gekauft. Und 52% der Befragten sagen, sie würden bis zu $49,99 für ihren Avatar ausgeben.
Tja.
Der CEO von Obsess, N. Singh, sagt, dass es dabei nicht nur sehr um die digitalen Produkte per se geht, sondern dass einfach so viel Zeit auf Roblox oder Fortnite verbracht wird. Wir hatten ja auch schon davon, letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ja, es ist halt da, man muss den Kunden da fangen, wo er ist. Und sie verbringen da jetzt eben sehr viel Zeit drauf. Weil er sagt, dass die digitalen Stores und Erlebnisse jetzt per se nichts Neues sind und es diese schon vor Jahren gab, aber die technischen Bedingungen davor eben nicht so gut waren wie jetzt. Man hatte halt überall Zugriff vom Handy mit einer Geschwindigkeit, die es vor 3 Jahren nicht gab. Und das macht da eben den Unterschied auf. Ne? Deswegen sagt er, das ist jetzt etwas, was auch bestehen bleibt, laut ihm, und nicht wie damals vielleicht dann verschwindet, weil da konnte man dann nur vor seinem PC sitzen und das von zu Hause aus ausüben.
Mhm. Ja, eine ganze Menge Geld, die da reingeht, ne? Für diese neue Technik und Spielwiese.
Genau, so ist es, ja. Von unserem generellen Infos über den Metaverse gibt es auch wieder Spannendes in den diversen Markenwelten. Heidi, ich glaube, du hast was von einem Sportler mitgebracht.
Ganz genau, und zwar von Nike. Über Nike haben wir ja im Herbst letzten Jahres schon berichtet, dass sie natürlich auch die Marke in die von der physischen Welt in die virtuelle Welt von Roblox gebracht haben. Und nun verbinden sie quasi beide Welten und dieses Erlebnis vom digitalen Nike-Land wird nun im New Yorker Geschäft in der Fifth Avenue gezeigt, und zwar im ersten Stock des Stores im House of Innovation. Also da kann man sich dann ein schönes Bild machen, auch sehr spannend für alle, die es vielleicht noch ausprobieren möchten oder schauen möchten, wie das funktioniert und zufällig jetzt einmal einen Trip nach New York planen oder geplant haben oder dort wohnen oder vor Ort sind. Also sicher eine spannende Geschichte, um zu sehen, was kann ich machen, wie gehe ich damit um.
Ja.
Sehr gut, ja. Und nicht nur die Sportler sind hier wieder wild am werkeln im Metaverse, sondern wir haben auch eine neue Luxusmarke, die jetzt aktuell den Metaverse- und NFT-Markt betritt, nämlich Prada, die sich mit Adidas zusammengetan haben und ihren ersten NFT launchen. Und warum berichten wir darüber? Weil wir das ganz spannend fanden, denn hier kann der Kunde auch selbst mitmachen, denn ab dem 24. Jänner konnte sich da jeder registrieren und ein Foto einreichen mit einem speziell dafür designten Filter, der das Foto ein bisschen manipuliert, ein bisschen so abscratcht und 40% des tatsächlichen Bildes dann auch entfernt, sodass es dann anonymisiert ist und man die Personen darauf auch nicht mehr erkennt. 3000 Fotos von diesen Einreichungen werden dann über so ein Raffle-System selektiert und von Adidas als einzigartige NFTs dann gemeint, sozusagen, wie man das ja nennt in dieser Sprache. Derjenige, der das Foto eingereicht hat, wird auch Eigentümer dieses Kunstwerkes bleiben und kann dann seinen NFT dann auf den Sekundärmarkt dann auch verkaufen. Die ausgewählten Bilder werden dann alle kombiniert, so als Art Kachelsystem, und dann in ein großes Patchwork zusammengefasst, das über den Digital-Künstler und kreativen Coder Zach Lieberman zusammengestellt wird. Und dieses einzigartige NFT soll dann über verschiedene, also über digitale Marktplätze dann aktioniert werden und auch in Prada und Adidas Flagship Stores ausgestellt werden. Also auch mal wieder was Spannendes Neues. Die verbinden, das Digitale mit der Fläche, so wie wir es auch letztes Mal mit über Selfridges dann schon berichtet haben.
Hm. Ganz genau. Anna, hast du schon eingeschickt ein
noch
Bild?
Noch nicht.
Wolfgang?
Nein, aber das werde ich natürlich unverzüglich machen. Ja, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass ganz viele Unternehmen im Moment Mitarbeiter suchen, die genau diesen Metaverse-Bereich bedienen sollen. Und da wollen sich die Firmen alle verstärken. Und ich habe ja schon öfters meine Haltung zum Ausdruck gebracht, dass ich sozusagen das ja sehr weit entfernt finde von dem klassischen Handel, aber man muss natürlich akzeptieren, das schreitet doch mit Riesenschritten voran. Das wird unheimlich viel Geld reingesteckt. Das wird auch Teile verändern, wie Firmen sich darstellen. Und wie gesagt, wenn man hört, dass alleine bis $50 Bekleidung gekauft wird für so ein Avatar, das ist ja auch viel Geld, was da reinfließt. Man muss es wohl akzeptieren. Ob das jetzt mein Ding wird, weiß ich nicht. Ich komme ja nicht aus der Spielegeneration. Aber ich meine, es ist Innovation und das muss man aufmerksam verfolgen.
So, wir bleiben dran.
Heidi, wir basteln dann Wolfgang auch mal so einen Avatar, würde ich mal sagen.
Ja. Ganz genau. Und wir basteln uns ein eigenes Tonstudio.
So ja, ist es.
Ja, genau. Ein Retail Newsflash Podcast Tonstudio.
Ja, genau. Und dann sitzen wir da in Fantasiebekleidung und man kann uns
Anna in pink glänzend.
Genau.
Ja. Meine neue Heidi in schwarz.
Ja, ich habe ganz am Ende habe ich da noch eine kleine News, wie man das dann zukünftig auch den Hörern auf eine andere Art und Weise überbringen kann. Aber dazu kommen wir später nochmal.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, switchen wir auch direkt in unsere letzte Kategorie.
Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Die Verbindung von beiden Welten, glaube ich, kann niemand besser beschreiten als the Queen of the Metaverse. Und wer ist das, glaubt ihr? Yeah, es ist Paris Hilton. Und Paris Hilton sagt, dass die Rolle der dummen Blondine eigentlich nur gespielt war. Ich war immer Teil eines Witzes, aber ich wusste immer genau, was ich tat. Hinter den Kulissen habe ich eine Marke aufgebaut. Und die Marke, die umfasst natürlich viele, viele Produktlinien, also von Parfums über Dessous, Kosmetika angefangen. Und sie hat damit in den letzten 10 Jahren schätzungsweise 4 Milliarden Dollar umgesetzt. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen. Milliarden in zehn Jahren. Also das ist schon eine große Zahl. Stange Geld.
Ja.
Ganz genau. Paris Hilton hat ja geheiratet. Wir haben das ja vernommen. Ich glaube, 3 Tage hat das gedauert und 7 Wochen war sie auf Honeymoon. Zur Neujahrsparty hat sie zusammen mit ihrem Ehemann Carter auf einer virtuellen Insel gefeiert. In Wirklichkeit, habe ich in einem Interview gelesen, war sie ja auf den Malediven. Und auf dieser virtuellen Insel gibt es eine Kopie ihres Hauses, natürlich auch mit Hundevilla. Und das alles ist auf Roblox zu finden. Mitternachtsanlage war in Anlehnung, sage ich jetzt einmal, in Anlehnung an Jean-Michel Jarre im Jahr zuvor, der ja in Notre Dame ein Konzert gespielt hat, also sprich sein Avatar, war Paris der Avatar und hat natürlich auch diesen Event sehr gut verkauft, im Sinne von, es gab virtuelle Kleidung für den Avatar, Tickets zur Erkundung der Insel, natürlich VIP-Pässe dürfen hier auch nicht fehlen. Paris Hilton darf man nicht unterschätzen in dem Metier. Sie startet ja bereits 2016 in Bitcoins und Ether zu investieren. Denn also Anfang 2021 brachte sie Sammlungen von Haustier-NFTs auf den Markt, also Krypto Hilton und Ethereum, die durch die Videosequenz World Paris ergänzt wurden. Also schlaue Blondine, kann man dazu sagen.
Ja,
gar nicht mal so dumm, wie man dachte, ne?
Ganz genau.
Nee, da kann man sagen, die hat das hat wohl alles richtig gemacht, wenn es jetzt darum geht, Geld zu verdienen und hat uns offensichtlich so ein bisschen auch an der Nase rumgeführt mit ihren Aktivitäten, ne?
Ganz genau. Den ganzen Reality-Shows, die man da auch verfolgt hat, ne?
Ja.
War schon immer unterhaltsam.
Ja, aber sie wird deshalb wahrscheinlich auch nicht den Preis Mogelpackung des Jahres bekommen, weil der ist eher negativ gemeint und bei ihr war das ja eher positiv. Aber die Verbraucherzentrale in Hamburg hat jetzt gerade wieder vorgestellt, wie die Konsumenten in einer Online-Abstimmung entschieden haben. Und da gibt es sozusagen einen Sieger, nämlich 50% der abgestimmten oder der Stimmen landeten bei der Paprikasoße von der Firma Hohmann. raffinierteste Preiserhöhung, also ne, die die durchgesetzt haben. Nämlich, sie haben das Design und eine Namensänderung gemacht bei dem Produkt, haben das Glas kleiner gemacht, statt 500 Milliliter sind nur noch 400 da drin. Und der Handel hat dann auch noch die Preise erhöht von teilweise 99 Cent auf 1,49 Euro. Ja, und das ist ja mal eine flotte Verteuerung von 88% in diesem Falle. Das ist schon frech, ne? Kann man nicht anders sagen. Auf dem zweiten Platz übrigens landete ein Sammelpack von KitKat. Da hat man die Riegel von 5 auf 4 reduziert und den Preis trotzdem gelassen. Das ist ja auch eine kleine ordentliche Erhöhung. Ja. Also das Mogelpackung des Jahres ist vergeben. Paris Hilton gehört nicht dazu.
Ne? Richtig dreist.
Ja.
Also, ja. Da fühlt man sich wirklich veräppelt.
Na böse, also.
Genau.
Weniger und teurer ist ganz böse.
Ja, in Paris ist genau das Gegenteil im Moment der Fall. Da gibt es, oder in Frankreich, den sogenannten Baguette-Krieg. Das ist ein Streit, der in Frankreich ausgelöst ist, weil die Supermarktkette Leclerc, das ist im preiswerten Bereich tätig, die hat eine Senkung für ihr Baguette angekündigt oder umgesetzt, nämlich die sind auf 29 Cent pro Baguette runtergegangen. So, nun schreien nun alle, meine Güte, unser Nationalprodukt, hochwertigste Backkunst für 29 Cent, das kann doch alles gar nicht passen. Und das sollte man doch verbieten und das Produkt müsste viel teurer sein und bla 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 bla. Alles, was da an Diskussion kommt. Naja, aber die schweigende Masse der Konsumenten, die nicht so viel Geld haben, die sorgen eben wunderbar. Die haben quasi mit ihrem Kaufverhalten darüber abgestimmt. Nämlich, die haben ordentlich bei Leclerc Baguette gekauft und Lidl hat im Preis sozusagen auch eine Entscheidung getroffen, ist von vorher 35 Cent auf 28 Cent gegangen. Also liegt wieder als Nummer 1 und noch unter Leclerc. Und ja, und die preiswerteten Konzepte, die haben auch in Frankreich jetzt enorme Marktanteile gewonnen. So wie wir das ja schon mal berichtet hatten, dass Aldi und Lidl in UK den etablierten Firmen dort die Marktanteile abgekämpft haben.
Ja, spannend zu sehen, dass die Baguette und dann die Discounter dann auch so in Frankreich dann so den hohen Marktanteil dann haben. Ich dachte, die Franzosen gehen nur zu ihrer Bäckerei die Baguette abholen.
Ja, möglicherweise ist das ja auch Ausdruck, was wir woanders auch immer sehen, dass quasi der preiswerte Teil immer größer wird und der Luxusteil immer größer wird und dafür die Mitte immer kleiner wird. Und die Menschen sich entscheiden müssen, teilweise aus gegebenen Umständen. Entweder man hat das Geld oder man hat das Geld nicht, weil ich weiß, ihr hattet ja auch schon darüber berichtet, in Wien und Berlin, auch in Hamburg kenne ich den Laden, da kann man das Baguette auch für 5 Euro kaufen. Ja, und klar, das ist handgemacht und geklöppelt, aber trotzdem, das trennt die Menschen immer weiter in reich und sehr arm.
So ist es. Und ich habe auch noch etwas Spannendes gelesen in unserer Kategorie Retail Gossip, nämlich Barbie macht davon sich sprechen. Neben der gelaunchten Kollektion Balmain und Barbie, die auch letzte Woche oder vor 2 Wochen rausging, die auch sehr cool geworden ist, wo dann Barbie auch in Balmain-Kleidung gekleidet ist, macht Mattel von sich sprechen. Und zwar Mattel will Hollywood erobern. Jetzt ist ja mit Transformers, der Lego-Movie oder Battleship, jetzt Spielzeugverfilmung per se nichts Neues. Die Pläne, die Mattel nun aber präsentiert, legen in puncto Ambitioniertheit und Stardichte aber einiges vor. Und zwar hat der Konzern, der nach Lego der zweitgrößte Spielzeughersteller der Welt ist, aktuell mehr als 12 Projekte mit Superstars bei Hollywood-Studios und Sendern in Aussicht. Und noch heuer sollen die Dreharbeiten für einen Barbie-Film starten, in dem Margot Robbie und Ryan Gosling die Hauptrollen spielen sollen. Angekündigt ist die Geschichte einer Puppe, die im Barbieland lebt und der Schule verwiesen wird, weil sie nicht perfekt genug ist und sich dann auf ein Abenteuer in die reale Welt begibt. Ja, ja, that's the storyline. Wir sind gespannt. Wow. Ja, schauen wir mal, wie das wird, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich wie bei Paris Hilton, ne? Also ja, große Show vorne, aber hochgradig kommerziell.
Definitiv, ja. Ne? Ja.
Ganz genau. Die Frage stellt sich dann halt nur, wie das ist, wenn man so perfekt sein muss und ja, welche Aussage, dass man dann tätigt mit dem Perfektionismus in der Schule. Ja? Also ich pädagogisch glaube ich nicht so sonderlich.
Nein, ich glaube, das wird schon aber ein, also ich bin jetzt nicht zu sehr auf die Storyline eingegangen, aber das sollte dann eben schon ja, sich mit dieser Thematik dann auch beschäftigen. Also es geht dann auch schon, wird dann auch schon kritisiert, ne? Also die geht dann in die reale Welt und das soll dann schon jetzt nicht so Barbie Perfect World etc. sein. Der setzt sich schon mit den aktuellen Begebenheiten dann auseinander. Und ich glaube, das ist dann auch für Barbie, sag ich mal, Image aufwertend, wenn die da auch ein bisschen in die Diversification gehen und nicht nur blondes, perfektes Paris Hilton Girl in der Hinsicht, ne?
Ja, die Helden kommen jetzt alle aus dem Comic-Bereich und von Spielzeug, was dann sozusagen irgendwann mal im Film endet, wie man das bei Transformers und Lego und so ja auch schon gesehen hat. Also ja, damit hat man natürlich unendlich viele neue Geschichten. Ja, genau. Und vielleicht wird ein neues, ja, wie soll man sagen, eine Innovation, die die Royal Mail plant in England, vielleicht wird das ja dann auch die Einführung unterstützen. Denn dort gibt es demnächst die Briefmarke 2.0. Was verbirgt sich dahinter? Also erstmal, die Menschen verschicken natürlich, weil sie es genügend Möglichkeiten gibt, Inhalte zu mailen, verschicken die kaum noch was per Post. Und die Royal Mail hat sich darüber Gedanken gemacht und hat jetzt geplant, dass auf den Briefen und Postkarten ein QR-Code aufgedruckt werden kann. Und zwar nicht nur im Wert der Briefmarke, sondern dieser QR-Code, der kann eingelesen werden von dem Empfänger mit seinem Handy. Und da können alle möglichen Informationen dann mitgesendet und abgerufen werden. Also man kann zum Beispiel jemand zum Geburtstag eine Karte schicken, aber in dem QR-Code noch einen persönlichen Gruß verstecken. Nicht verstecken, aber mitschicken. Ja, den der dann abruft auf seinem Telefon und dann sagt man eben ganz: Mensch, liebe Heidi, liebe Anna, hiermit gratuliere ich euch zu eurer neuen Podcast-Folge und die habe ich angehört und das finde ich so toll. Und ja, und dann hast du sozusagen das Beste aus beiden Welten. Du hast eine Postkarte mit einem netten Motiv vielleicht und du hast sozusagen ein lebendiges Bild, was du dir auf deinem Mobilfon dann herbeizaubern kannst. Und man kann, und die werden jetzt im ersten Schritt wird ein QR-Code mit einem kleinen Filmchen, und da sind wir wieder hier beim Spielzeug, Shaun das Schaf, das ist ja auch ein Film gewesen, wird so ein kleiner Spot mitgeschickt. Und Firmen können das natürlich auch später als Werbemittel benutzen. Ja, das heißt, es gibt ja immer noch Unternehmen, die ihre Broschüren sozusagen rausschicken, also nicht nur in Mailform, sondern auch noch in die Briefkästen gelegt. Und so kann man das vielleicht auch mit so einem QR-Code verbinden und auf eine andere Art und Weise die Kunden wieder erreichen. Finde ich mal sehr einfallsreich.
Kann das aber dann jeder, der Postbote, kann das dann auch abrufen, oder?
Ja, das war, also ehrlicherweise, das hat man in der Pressemeldung noch nicht gesagt. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge so Datenschutz dahinter, ja, und Tracking, aber das wird man dann sehen. Das ist ja in England auch nicht ganz so, wie soll man sagen,
strikt.
So strikt besprochen wie hier in Deutschland. In England sagt man immer, für uns gelten die europäischen Datenschutzrichtlinien, das stimmt auch. Aber die deutschen Datenschutzrichtlinien, die gehen ja weit über das Europäische hinaus und verursachen dann ja auch immer Kopfschmerzen bei den Kollegen in den anderen Ländern, wenn man hier was Neues einführen will. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ne?
Genau, so ist es.
Also Briefmarke 2.0, das muss man merken.
Super, damit sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns über Bewertungen, Kommentare und Follow auf unserer neuen LinkedIn-Seite, wo wir auch immer alles teilen werden. Bleibt mit uns auf dem Laufenden und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang.